Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Christin Hellberg.
Unterricht im Zentrum für strategische Gesundheitsstudien in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Detlef Schwefel, Professor für Gesundheitsökonomie aus Deutschland, steht am Videoprojektor. Sieben syrische Studierende, Frauen wie Männer, hören aufmerksam zu. Sie gehören zum ersten Jahrgang, der am Zentrum für strategische Gesundheitsstudien zu zukünftigen Managern des syrischen Gesundheitssystems ausgebildet wird. Professor Schwefel, der 2007 am Aufbau des Instituts mitgewirkt hat, sieht darin einen wichtigen Schritt, um das marode Gesundheitssystem in Syrien zu reformieren. Seine Schüler bilden schon jetzt eine Elite. Sie sprechen gut Englisch, haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mehrere Jahre Berufserfahrung, sagt der Deutsche.
Die sind sehr gut, die sind motiviert, die haben ihren professionellen Hintergrund. Das sind Leute, die hinterher sozusagen auf zwei Beinen stehen. Einmal auf der einen Seite schon Lawyer sind, beispielsweise Rechtsanwalt oder Apotheker sind, und auf der anderen Seite dann hinterher noch ein zweites Bein haben, wo sie die Gesundheitsökonomie haben. Das heißt, das ist hervorragend. Die bringen das sozusagen in ihre Sektoren rein. Gute Auswahl, gute Leute.
Das von der Europäischen Union finanzierte Studienzentrum wirkt im Vergleich zu anderen staatlichen Einrichtungen in Syrien wie eine Insel des Fortschritts. In dem hellen, modernen Gebäude herrscht eine produktive, professionelle und kollegiale Stimmung. Mitarbeiter, Lehrer und Studierende wirken motiviert und zufrieden, denn die technische Ausstattung, Bibliothek, Computer und eine schnelle, drahtlose Internetverbindung ermöglichen ihnen ein effektives wissenschaftliches Arbeiten. In Syrien sind solche Studienbedingungen bis heute die Ausnahme. Talayem Djbara weiß das zu schätzen. Sie hat 7 Jahre in der Finanzdirektion des Gesundheitsministeriums gearbeitet, bevor sie an das Zentrum für strategische Gesundheitsstudien kam. Dort leitet sie jetzt die Abteilung für Gesundheitsökonomie.
Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Angestellten ist anders. Hier haben wir eine internationale akademische Atmosphäre, und durch die Erfahrungen und die andere Kultur der ausländischen Experten lernen wir viel. Auch die Ausstattung ist hervorragend. Im Ministerium brauchst du Jahrzehnte, um das zu lernen, was du hier an einem Tag lernst.
Das Studienzentrum gilt als ein Vorzeigeprojekt der syrisch-europäischen Zusammenarbeit. Es ist Teil des ehrgeizigen Gesundheitssystem-Modernisierungsprogrammes, das die EU seit 2002 mit insgesamt 30 Millionen Euro unterstützt. Obwohl die politischen Beziehungen zwischen Europa und Syrien in den vergangenen 5 Jahren angespannt waren und der Westen die Regierung in Damaskus als Schurke und Terrorsponsor betrachtete, hielt die EU in dieser Zeit an ihrer Unterstützung des syrischen Reformprogrammes fest. Mit einem Budget von derzeit 130 Millionen Euro ist Europa Syriens größter Geldgeber. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, die Wasser- und Energiewirtschaft sowie den Gesundheits- und Bildungssektor. Professor Detlef Schwefel hat als ausländischer Experte bei der Umsetzung geholfen. Insgesamt 17 Mal war er in Syrien, um das Gesundheitsministerium zu beraten. Sein Eindruck: theoretisch ist alles klar, doch die Praxis macht Probleme.
Die Modernisierung geht sehr langsam voran. Es gibt einen wunderbaren 5-Jahr-Plan, der wirklich exzellent ist. Der ist allerdings auf einen erheblichen Widerstand von einem eher konservativen Teil der Gesundheitspolitiker und der Gesundheitsmanager gestoßen. Im Augenblick ist es doch so, dass es eher die Administratoren sind und die Bürokraten sind, die den Ton angeben.
Dass die Mühlen in Syrien langsamer mahlen als anderswo, hat auch Franz Berger erfahren. Er arbeitet seit 7 Jahren als privater Consultant im syrischen Telekommunikationssektor. Auch dort gab es bis 2006 ein von der Europäischen Kommission finanziertes Programm. Mit 10 Millionen Euro wurde das syrische Telefonnetz erneuert, die staatliche syrische Telekom reorganisiert und ein neues Abrechnungssystem für Telefonkunden eingeführt. Franz Berger hat diese Reformen als deutscher Telekommunikationsfachmann begleitet.
Das sind die sogenannten Geschäftsprozesse hier und die sind halt noch ein bisschen planwirtschaftlich orientiert und es dauert halt teilweise schon 14 Tage, bis es dann wie ganz oben abgesegnet wurde und dann wieder bis ganz zurückkommt, bis man dann endlich eine einigermaßen Entscheidung auf dem Tisch liegen hat. Das Management ist viel damit beschäftigt, irgendwelche Sachen nur abzuzeichnen. Und dann kommen auch diese Sachen dazu, wie er kennt mich, ich kenne ihn, er hat mir einen Gefallen getan, dann muss ich ihm einen Gefallen tun.
Inzwischen berät Berger die syrische Telekom STE beim Ausbau des nationalen Telefonnetzes. Seiner Meinung nach müsste die STE dringend privatwirtschaftlich organisiert werden, denn angesichts der in Syrien üblichen Beamtengehälter könne sie als staatliche Behörde ihren Mitarbeitern nicht genügend Anreize bieten, sagt der deutsche Experte.
Die SD hat wirklich gute Leute hier. Das Problem ist nur, die brauchen, um überleben zu können, brauchen die alle einen zweiten oder dritten Job. Das heißt also, ab mittags um eins sind die eigentlich schon mit ihrem Zweitjob beschäftigt hier und sind eigentlich schon gar nicht mehr richtig ansprechbar dann.
Rund $300 monatlich verdienen Bergers Kollegen bei der syrischen Telekom. Als Ingenieure in der Privatwirtschaft kämen sie schnell auf das 3- bis 4-fache. Entsprechend gering ist das Engagement syrischer Staatsbediensteter grundsätzlich. Mehr als 40 Jahre Planwirtschaft haben Spuren hinterlassen, nicht nur im System, sondern auch in der Mentalität und Arbeitshaltung der Menschen. Darauf müssten sich ausländische Berater in Syrien einstellen, betont der Ingenieur.
Hierher zu kommen und sagen, okay, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so und so und dann möglichst noch bis übermorgen oder bis vorgestern, dann blockieren die erstmal alle und das funktioniert nicht hier. Also man muss hier so ein gewisses Einfühlvermögen muss man mitbringen, ja. Wenn einer scheitert hier in Syrien, dann würde ich dieses zu 80% vorschieben und sagen, okay, der kann es einfach menschlich nicht.
Einer, der es menschlich kann, ist George Katinis. Der Grieche verfolgt das europäische Engagement in Syrien seit vielen Jahren, denn er arbeitet für das SEBC. Dieses Kürzel stand früher für Syrian European Business Center. 2006 wurde es jedoch umbenannt in Syrian Enterprise and Business Center. Diese scheinbar harmlose Namensänderung verkörpert den größten Erfolg europäischer Entwicklungshilfe in Syrien. Denn das SEBC ist nach 10-jähriger Finanzierung durch die EU eine effektive nationale Institution geworden. Deswegen steht das E heute nicht mehr für European, sondern für Enterprise. Eine Erfolgsgeschichte, auf die Europäische Kommission gerne verweist. Doch die Anfänge waren schwierig, erinnert sich George Katinis. Das SEBC berät kleine und mittlere Unternehmen, um sie fit für die freie Marktwirtschaft zu machen. 1996, als das Zentrum entstand, war Syrien noch ein verhältnismäßig geschlossener Markt mit einer protektionistischen Wirtschaftspolitik. Als erstes EU-Programm im Bereich wirtschaftlicher Entwicklung löste das SEBC vor allem Misstrauen aus, erzählt Katinis.
The beginnings were not accepted by any term.
Am Anfang wurden wir überhaupt nicht akzeptiert. Während der ersten 2 Jahre bis 1998 dachten die Leute, wir wären Spione und ließen uns nicht in ihre Firmen. Sie dachten, wir wollten ihre Geheimnisse an die Steuerbehörden, ins Ausland oder an ihre Konkurrenten weitergeben. Das war wirklich schwierig. Dann haben sie es vorsichtig ausprobiert und heute haben wir Wartelisten.
Now we have waiting lists.
Wer sich an das SEBC wendet, hat in der Regel Probleme. Sinkende Verkaufszahlen, geringe Produktivität oder einen Wettbewerber, der seinen Umsatz um 20% steigern konnte, nachdem das SEBC ihn beraten hat. Katinis und sein Team gehen dann auf Wunsch des Unternehmers in den Betrieb. Dort sprechen sie mit Mitarbeitern und untersuchen die Schwachpunkte der Firma. Angestellte, die nicht ausreichend qualifiziert sind, veraltete Maschinen, schlechtes Marketing, eine ineffiziente Verwaltung. Für all diese Probleme bietet das SEBC Lösungen an, vor allem in Form von gezielten Fortbildungsmaßnahmen, an deren Kosten sich der Unternehmer beteiligen muss, wenn auch manchmal nur symbolisch, erklärt George Katinis.
This free policy is always a little bit difficult.
Diese Gratispolitik ist problematisch. Denn wenn die Unternehmer sehen, da gibt es etwas gratis, dann denken sie, es bringt nichts. Unsere Beratung wird deshalb von der syrischen Regierung, der EU und den syrischen Firmen finanziert. Es geht darum, dass die Unternehmen einen minimalen Beitrag leisten, damit sie sich als Partner fühlen, damit sie den Veränderungsprozess annehmen und das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Wir arbeiten mit ihnen und nicht für sie.
We don't work for them.
Mehr als 3.500 kleine und mittlere Unternehmen hat das SEBC im Laufe der letzten Jahre beraten. Darunter finden sich beeindruckende Erfolgsgeschichten von Betrieben, die ihre Produkte ursprünglich kaum auf dem einheimischen Markt verkaufen konnten und heute in mehr als 50 Länder weltweit exportieren. Die Probleme in Syrien liegen laut Katinis weder bei der Privatwirtschaft noch bei den politischen Entscheidungsträgern. Das größte Hindernis bei der Umsetzung von Reformen bildeten die Angestellten des mittleren Managements, die sich häufig mit Korruption etwas dazu verdienen, sagt SEBC-Vertreter Katinis.
It's not a problem of ministers. They are all good.
Die Minister sind alle gut. Aber sobald es um den kleinen Angestellten im System geht, der am Ende unterschreiben oder zustimmen muss, gibt es ein Problem. Wenn dieses Problem zu ihrem Vorgesetzten, dem Minister oder Premierminister gelangt, ist es schnell gelöst. Aber die können sich nicht um alles kümmern. Diese mittleren Angestellten missbrauchen das System seit Jahren und erreichen damit ein bestimmtes Einkommen von etwa $1,000 im Monat. Solange sie nicht aber $1,005 bekommen, sind sie nicht bereit, etwas zu ändern.
Eine Anhebung der Gehälter auf ein solches Niveau ist für den syrischen Staat derzeit nicht finanzierbar. Vor allem, weil ein Großteil der Beamten völlig ineffektiv ist und eigentlich verzichtbar wäre. Massenhafte Entlassungen kommen jedoch wegen der ohnehin schon hohen Arbeitslosigkeit, einer wachsenden Armut und der steigenden Preise nicht in Frage. Für die Reform der öffentlichen Verwaltung und die Transformation des syrischen Systems in eine soziale Marktwirtschaft braucht Damaskus deshalb auch weiterhin Unterstützung von außen. Einen wichtigen Impuls versprechen sich die Syrer vom Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Seit 2004 ist das Vertragswerk ausgehandelt, doch wegen politischer Differenzen hatte Brüssel es jahrelang auf Eis gelegt. Jetzt könnte es bald in Kraft treten, berichtet DRS-Brüssel-Korrespondent Urs Bruderer.
Das Abkommen zwischen der EU und Syrien scheiterte im Libanon. Genauer an einer gewaltigen Bombe, die im Februar 2005 an der Corniche von Beirut explodierte. Sie tötete den libanesischen Premier Rafik Hariri und 22 weitere Menschen. Sofort fiel der Verdacht auf Syrien. Der nach Westen orientierte Hariri war Damaskus nicht genehm und syrische Truppen und Geheimdienstleute waren damals im Libanon allgegenwärtig. Da blieb der EU nichts anderes übrig, als das Abkommen auf Eis zu legen. Christiane Hohmann ist Sprecherin der EU-Kommission. Sie sagt es so.
Nach der Hariri-Ermordung war klar, dass man nicht unterschreibt. Das Abkommen war fertig, aber das war die klare politische Reaktion. Das ist für die Europäische Union ein nicht akzeptables Verhalten.
Doch inzwischen sind fast 5 Jahre vergangen. Syrien hat seine Truppen und wohl auch die meisten Geheimdienstler aus Libanon abgezogen. Und nicht nur das.
Syrien hat auch mitgearbeitet mit dem Staatsanwalt sozusagen, der ja den Mord an Hariri untersucht hat. Und das ist für uns ein ganz wichtiger politischer Punkt gewesen, in dem man sagt, gut, das ist, hier wird Syrien wieder ein aktiver Partner auch im Nahostfriedensprozess.
Auch habe Syrien inzwischen indirekte Gespräche geführt mit Israel. Vor 5 Jahren wäre das noch nicht denkbar gewesen.
Und deshalb sind wir als Kommission der Meinung, dass wir jetzt zeichnen sollten.
Zeichnen wird aber nicht die Kommission, sondern allenfalls der EU-Rat. Und für den gilt in außenpolitischen Dingen das Prinzip Einstimmigkeit. Ist auch nur ein EU-Land dagegen, gibt es kein Abkommen. Und dieses eine Land gibt es. In Brüssel wissen alle, dass die Niederlande das Abkommen mit Syrien noch blockieren. Warum, das sagen sie nicht. Auf Anfrage verweisen die niederländischen Vertreter in Brüssel aufs Außenministerium in Amsterdam. Und dieses wiederum verweist auf die Vertreter in Brüssel. Dem Vernehmen nach begründen die Niederländer ihre Bedenken mit der Menschenrechtslage in Syrien. Sie wollen eine Klausel in das Abkommen aufnehmen, die es erlaubt, das Abkommen bei schweren Verstößen gegen die Menschenrechte einseitig aufzulösen. Die belgische Sozialdemokratin Veronique de Keyser war oft in Syrien und im Nahen Osten. Als EU-Parlamentarierin kämpft sie für Druck auf Syrien, damit dieses seine politischen Häftlinge freilässt. Im Prinzip wäre sie mit einer solchen Klausel einverstanden.
Je suis pas du tout contre l'idée de suspension, même unilatérale, d'accord d'association.
Aber diese Klausel müsste dann für alle Länder gelten. Sie verstehe die Sicherheitsprobleme Israels. Aber nach einer Intervention wie der in Gaza letzten Winter habe niemand auch nur ein Wort über das Assoziationsabkommen mit Israel verloren.
Mais à ce moment-là, je demande qu'il n'y ait pas de double standard au niveau européen.
Da frage sie sich, ob Europa nicht mit verschiedenen Ellen messe. Veronique de Keyser plädiert auch dafür, bei Menschenrechtsfragen die ganze Palette der Rechte zu betrachten, auch im Fall von Syrien.
Si je prends la liberté de la femme, je prends les bonnes choses, la Syrie est très avancée par rapport à d'autres pays qui l'entourent. C'est assez remarquable.
Im Vergleich zu den Nachbarländern sei etwa die rechtliche Stellung der Frauen sehr gut. Auch die Religionsfreiheit sei beachtlich. Beim politischen Pluralismus aber, bei der Versammlungsfreiheit, den Rechten der NGOs, da sehe es in Syrien düster aus.
Et ça ternit vraiment l'image de la Syrie.
Doch das ist für Frau de Keyser kein Grund zur Zurückhaltung bei diesem Abkommen. Im Gegenteil.
Autant que nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas de possibilité de pression.
Erst mit diesem Abkommen, das auch einen regelmäßigen Menschenrechtsdialog vorsehe, habe Europa die Möglichkeit, Syrien unter Druck zu setzen. Denn mit dem Abkommen käme das Land auch an die üppigeren Töpfe der europäischen Nachbarschaftspolitik. Derzeit erhält Syrien von der EU im Lauf von 4 Jahren gerade einmal Hilfe im Umfang von 130 Millionen Euro. Christiane Hohmann von der EU-Kommission sieht das ganz ähnlich.
Der Punkt ist, dass wir mit einem solchen Abkommen viel direkter und viel deutlicher auch mit Syrien arbeiten können im Bereich Menschenrechte.
Aber auch die EU denkt in der Außenpolitik nicht nur an Menschenrechte. Syrien gilt als Schlüsselland für den Nahost-Friedensprozess und
Syrien ist ein wichtiges Transitland für Energieexporte aus Nordafrika, aber eben auch aus dem Irak zum Beispiel. Es geht darum, dass eben durch Syrien eine Serie von Pipelines gehen bzw. gehen werden zur Energiesicherheit Europas, trägt das bei.
Und wo Pipelines gebaut werden, sind Investoren gefragt. Wenn das planwirtschaftliche Syrien sich unter europäischer Anleitung reformiert, könnte sich ein Feld für Kapital öffnen. Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal müsste in Brüssel ein holländisches Ja zu hören sein.
Während hinter den Kulissen in Brüssel noch an der Ratifizierung des Assoziierungsabkommens gearbeitet wird, wie Urs Bruderer berichtete, diskutieren in der syrischen Hauptstadt Damaskus vor allem Geschäftsleute über mögliche Auswirkungen des EU-Vertrags. In der Produktionshalle der Firma Zayed vor den Toren von Damaskus arbeiten die Maschinen auf Hochtouren. Die Mitarbeiter tragen beige Kittel, Mundschutz und grüne Haarnetze. Zwischen den vollautomatischen Apparaten drehen sich große Spulen und Rollen. Aus verschiedenen Garnen werden hier Verbandsstoffe hergestellt, die Firmenbesitzer Hashem Zayed exklusiv an eine Firma in Deutschland verkauft. Seine gesamte Produktion geht folglich in den Export nach Europa. Der junge Geschäftsmann mit dem sauber gescheitelten, welligen Haar stammt aus einer syrischen industriellen Familie und hat 3 Jahre in Deutschland studiert. Doch statt das Textilunternehmen seines Vaters und Großvaters weiterzuführen, hat er 1995 lieber eine neue Firma gegründet.
Weil wir Erfahrung im Bereich Textil haben, ja, habe ich gedacht, also, dass ich das nutze im Bereich Verbandstoffe. Weil die Basis von Verbandstoffe ist ja Textil. Ja. Ich habe eine Firma in Deutschland, die Interesse hat. Und dann haben wir mit einem Artikel angefangen, die normale Gipsbinden.
Inzwischen produziert Hashem Zayed fast 80 Artikel und beschäftigt 120 Angestellte. Dabei bezahlt er keinen Cent Steuern, denn in Syrien sind Einkünfte aus Exportgeschäften grundsätzlich steuerfrei. Mit dieser Politik sollen syrische Geschäftsleute ermutigt werden, ausländische Märkte für sich zu erschließen, indem sie Produktion, Marketing, Verpackung und Vertrieb auf internationales Niveau bringen. Bei Hashem Zayed hat das geklappt. Der Verbandsstoffhersteller freut sich deshalb auf das Assoziierungsabkommen mit der EU.
Wer schlechte Qualität anbietet, wird aus dem Markt gedrängt. Und die anderen erreichen Europa auf faire, geregelte Weise. Der syrische Markt muss sich öffnen. Die Guten werden überleben und die Schlechten werden pleite gehen. Die Syrer wurden 30 Jahre lang betrogen, denn unsere Hersteller produzieren miserable Qualität und verlangen dafür sehr viel Geld.
So viel Selbstkritik hört George Cartinis vom Syrian Enterprise and Business Center SEBC selten von syrischen Geschäftsleuten. Der Leiter des Programms zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen hält einen gewissen Druck auf Syriens Industrielle für nützlich.
For me, the association agreement is a must.
Das Assoziierungsabkommen ist für mich ein Muss. Denn die syrischen Unternehmer sind zwar sehr clever und dynamisch, aber sie müssen immer mit einer schwierigen Situation konfrontiert sein, um sich weiterzuentwickeln.
Durch seine langjährigen, engen Kontakte zu syrischen Firmen kennt Katinis die Schwierigkeiten, mit denen diese im Falle einer Marktöffnung zu kämpfen haben. Die meisten von ihnen seien bislang international nicht konkurrenzfähig, sagt der SEBC-Berater. Das Assoziierungsabkommen mit Europa komme außerdem zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Die syrische Wirtschaft ist sehr jung, obwohl sie eine der längsten Geschichten der Welt hat. Aber was freie Marktwirtschaft und den Umgang mit offenen Märkten ohne Protektionismus betrifft, ist sie jung. Als Syrien das Freihandelsabkommen mit der Türkei abgeschlossen hat, haben viele syrische Unternehmen Probleme bekommen. Das Gleiche gilt für die arabische Freihandelszone, unter der noch immer viele syrische Firmen leiden. Wenn sie jetzt noch die Europäer dazu bekommen, wird es problematisch.
In addition to all this, it will be a little bit problematic.
Ähnlich skeptisch ist Luay Hajj Ali. Der syrische Geschäftsmann importiert seit 18 Jahren Maschinen aus Deutschland. Als offizieller Vertreter zweier bekannter deutscher Firmen fürchtet er vor allem das direkte Engagement internationaler Konzerne in Syrien. Das Assoziierungsabkommen könnte dazu führen, dass europäische Unternehmen ihre Produkte vor Ort in Syrien herstellen und auch eigenhändig vertreiben, an den einheimischen Produzenten und Händlern vorbei, meint Hajj Ali. Deshalb lehnt er Direktinvestitionen ab und hofft stattdessen auf eine engere Zusammenarbeit zwischen europäischen und syrischen Unternehmern.
Joint Ventures, Ma'mule.
Joint Ventures zwischen syrischen und ausländischen Firmen sind gut, aber Direktinvestitionen ohne syrische Partner unterstütze ich nicht. Wir bieten den Europäern hier gute Chancen. Dafür wollen wir auch von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren. Bei Direktinvestitionen bleibt das Know-how bei Ihnen. Sie haben den Gewinn und wir haben nur ein paar Arbeiter beschäftigt. Das wollen wir nicht.
Für die europäischen Hersteller lohnt sich ein Engagement in Syrien gleich doppelt. Sie können zu günstigen Bedingungen produzieren und ihre Ware dann zollfrei in 22 arabische Länder exportieren, da Syrien Mitglied der arabischen Freihandelszone ist. Vertreter der Europäischen Kommission in Damaskus betonen, dass beide Seiten vom Assoziierungsabkommen profitieren werden. Angelina Eichhorst ist die stellvertretende Delegationsleiterin der EU-Kommission in Syrien.
With or without the association agreement.
Mit oder ohne Assoziierungsabkommen würden die Reformen, die die Regierung anstrebt, Herausforderungen und negative Effekte mit sich bringen. Die Frage, die wir den Syrern stellen, ist, welchen Preis sie bezahlen würden, wenn sie nicht reformieren und wenn sie das Assoziierungsabkommen nicht dazu nutzten, um den Reformprozess zu beschleunigen.
Es gehe nicht darum, den Syrern Veränderungen zu verordnen, betont Eichhorst, sondern darum, den syrischen Reformprozess aktiv zu begleiten. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wissen die EU-Vertreter in Damaskus, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit Syrien bestimmte Grenzen hat.
Die Syrer wollen sich vielleicht nicht so vollständig öffnen, wie die jordanische Wirtschaft das seit langem macht. Einige Länder der arabischen Welt sind sehr von ausländischen Geldgebern abhängig, Ägypten zum Beispiel. Ich denke nicht, dass Syrien in eine solche Lage geraten möchte. Und das sagen sie auch. Sie wollen ihre Partnerschaften diversifizieren und nicht nur von einem Land abhängen. Sie haben folglich ihre eigenen Ansichten darüber, wie sie ihre Reformen umsetzen wollen. Und das sollten wir respektieren.
Eigene Ansichten hat die syrische Regierung auch in politischer Hinsicht. Während sie das Wirtschaftssystem liberalisiert, hält sie politisch an der Einparteienherrschaft der Baath-Partei fest und unterdrückt weiterhin Andersdenkende und Oppositionelle. Forderungen der EU nach mehr Demokratie, Meinungsfreiheit und Partizipation weist Damaskus als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück. Auch hier könnte das Assoziierungsabkommen etwas bewegen, meint Angelina Eichhorst von der Europäischen Kommission in Damaskus.
The Syrians by initialing, I should say,
mit dem Assoziierungsabkommen haben die Syrer ihr Interesse ausgedrückt, mit Europa zusammenzuarbeiten. Nicht nur in Bezug auf Wirtschaft und Handel oder kulturell und sozial, sondern auch politisch. Indem sie unterschreiben, sind sie bereit für eine vollständige Partnerschaft. Es wird einen intensiven politischen Dialog geben. Wir werden über Aspekte der Partizipation sprechen, über Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Das gehört alles dazu. Und das wissen Sie.
The authorities know.
Das Assoziierungsabkommen bringe Mechanismen für den Dialog mit sich und schaffe dadurch die Möglichkeit, langsam Vertrauen aufzubauen, betont die stellvertretende Delegationsleiterin. Sie erklärt, wie die Zusammenarbeit konkret ablaufen wird.
What we have with all our partners in
Wir haben mit allen Partnern der Region eine Struktur aus regelmäßigen Treffen von Komitees und Unterkomitees. Da gibt es Komitees zur sozialen Entwicklung, zu Transport, zu Energiefragen und man könnte auch ein Komitee zur Zivilgesellschaft machen. Warum nicht? In einer Reihe von Ländern gibt es Menschenrechtskomitees, wo beide Seiten über Menschenrechtsfragen diskutieren.
Die Möglichkeit einer intensiven und regelmäßigen Zusammenarbeit mit Europa macht Vertretern der syrischen Zivilgesellschaft Hoffnung. Mazen Darwish leitet das Zentrum für Medien- und Meinungsfreiheit, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte und Ausbildung von Journalisten einsetzt. Vor kurzem wurde das Büro der Organisation vom syrischen Geheimdienst geschlossen, da sie, wie viele andere, ohne offizielle Erlaubnis arbeitete. Darwish hält nichts von ausländischem Druck, glaubt jedoch nur dann an den Dialog, wenn er unbequeme Fragen nicht ausblendet. Sein Appell an die Europäer: Bei allen geostrategischen Überlegungen und wirtschaftlichen Interessen die innenpolitische Lage in Syrien nicht aus den Augen verlieren.
Das Assoziierungsabkommen ist eine wichtige Sache. Sollte es die EU ernst meinen mit Themen wie Demokratie, Menschenrechte und Freiheit im Mittelmeerraum, wie es der Barcelona-Prozess und die Mittelmeerunion vorsehen, dann haben Sie jetzt eine Chance. Das Assoziierungsabkommen könnte wirklich etwas verändern in Syrien. Es könnte zumindest der Zivilgesellschaft mehr Möglichkeiten öffnen.
Auch wenn konkrete Veränderungen im Regierungssystem kurzfristig nicht zu erwarten sind, ein politisches Signal setzt das Assoziierungsabkommen in jedem Fall. Und am Ende könnten auch die wirtschaftlichen Impulse, die davon ausgehen, zu mehr Freiheit und bürgerlichem Engagement führen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.